den 2. Petrus 1, 19 bis 21. Es ist jetzt nicht eine Auslegung dieses Wortes, sondern wenn wir die vier Sola, Soli, Solus uns anschauen, dann ist das mehr ein zusammenfassendes. Und wir finden auch diese Einteilung bei Luther so nicht. Das ist etwas, was aus seinem gesamten Schriften- und Werkbereich herausgenommen ist und als Quintessenz eigentlich dann von den Geschichtsschreibern formuliert wurde. Also wir haben jetzt nicht Luther, der sagt so genau diese Punkte, sondern das ist etwas, was jetzt letztendlich auch die Geschichte uns gegeben hat. 2. Petrus 1, 19 bis 21. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Dazu 7 kleine Punkte. 2003 war das Jahr der Bibel. Da wurde also die Aufmerksamkeit auch der Weltbevölkerung wieder ein Stück weit auf das Wort Gottes hingelegt. Aber lange Zeit hat es nicht gebraucht. Es hat keine nachhaltende Wirkung so gehabt. Obwohl wir doch sagen müssen, die Bibel ist das meist übersetzte Buch der Welt, das meist gelesene Buch der Welt. Und selbst ein Voltaire, der 1750 gespottet hat, der war ja ein Spötter über die Bibel, hat gesagt und prophezeit, also in 100 Jahren wird man die Bibel nur noch irgendwo in einem Antiquariat so als Restbestände finden können. Ja, die Bibel hat Voltaire lang überlebt, muss man sagen. Und Gott hat Humor. In seinem Haus ist dann die Genfer Bibelgesellschaft eingezogen. Also, so sehen wir. Ja, und es ist seltsam, dieser Mann wollte am Ende seines Lebens noch einmal mit Gott ins Reine kommen, aber seine Anhänger haben keinen Pfarrer, Priester, wie auch immer, zu ihm gelassen, sodass er in finsterer, dunkler Umnachtung letztendlich gestorben ist. Den evangelischen Christen muss es darum gehen, der Bibel einen ganz besonderen Wert auch in ihrem Leben einzuräumen, weil wenn der Evangelische die Bibel als Wort Gottes nicht mehr hat, ja, was hat er dann? Ich sage es immer so, etwas profan, ja, dann hat er einen Griff ins Klo, mehr hat er nicht. Die Katholischen haben immer noch ihre Dogmen, ihre Konzilien, das, was dort so gekommen ist, der Papst spricht ja ex cathedra. Wenn er da ex cathedra etwas ausspricht, dann ist das unfehlbar. Ja, man muss sich das vorstellen. Aber wenn der Evangelische das Wort Gottes nicht mehr hat, weil zeitbedingt oder weil einem die Ansichten nicht passen, dann hat er gar nichts mehr als ein bisschen Verstand. Und das ist reichlich unbrauchbar, um geistliche Dinge zu verstehen. Erstens sola scriptura. Luther sagt 1520, ich will, dass allein die Heilige Schrift herrsche. Ich will nicht, dass sie durch meinen Geist oder durch den Geist anderer Menschen ausgelegt wird, sondern dass sie durch sich selber, durch ihren eigenen Geist verstanden wird. Wir sehen, wir können die Bibel natürlich auf verschiedene Art und Weise betrachten, historisch kritisch, ich kann sie kritisch betrachten, historisch betrachten, ich kann sie literarkritisch betrachten, dass ich schaue, ja, was für eine Textgattung haben wir denn jetzt hier, aber das wird uns nicht sehr viel weiterbringen. Die Bibel verstehe ich eigentlich erst dann, wenn ich mich hineinlese und so lange lese und anklopfe, bis der Herr mir selbst das Wort aufschließt. Wir sehen das bei den Emmaus-Jüngern. Die waren ja in völliger Fassungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit dahin vegetiert. Und dann kommt dieser aus der Seitenstraße hereinkommende Unbekannte. Und sie schütten ihm das ganze Herz aus. War, hast du es nicht mitgekriegt? Und. Sie waren da ganz baff. Der weiß gar nicht, was da abgelaufen ist in Jerusalem. Und dann erklärt ihnen, steht da Jesus, was sich auf Christus in Mose und in den Propheten bezieht. Und dann erst mit dem Abendmahl geht der Kronleuchter bei ihnen auf. Sie erkennen, das ist der Auferstandene. Und so muss es letztendlich auch sein, durch den Geist verstanden. In der Konkordienformel von 1580 heißt es dann, wir glauben, lehren und bekennen, dass die einige Regel und Richtschnur, nach welcher zugleich alles Lehren und Lehrer gerichtet und geurteilt werden sollen, sind allein die prophetischen und apostolischen Schriften des Alten und Neuen Testamentes, wie geschrieben steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das heißt, wir glauben, dass es in der Bibel, bei der Bibel, eben um ein ganz einzigartiges Buch sich handelt. Und wir werden es im Laufe versuchen, das so ein bisschen herauszuarbeiten, dass hier die Parallelen zu Christus sind. Christus, ja, er hatte keine gute Gestalt. Man hat das Angesicht vor ihm verborgen, sagt Jesaja 53. Und genau so ist es auch mit dem Wort Gottes. Viele nehmen Anstoß. Viele sagen, oh, was ist da drin? Und stimmt nicht. Und das hat ja gar nicht gesagt. Und so weiter. Und wir sehen hier immer diese Parallelen zu Christus. Wenn Johannes 1 sagt nicht, das Wort wurde Fleisch. Und jetzt haben wir dieses für papierne Wort, was letztendlich uns den Weg zeigt. Dann sehen wir Parallelen zu Christus und dem Wort Gottes genau in dieser Deckungsgleichheit, die hier übereinstimmt. Die Stimme Gottes hören wir nicht in der Natur. Man kann ja rausgehen und da ein bisschen zwitschern hören, aber das Wort Gottes werde ich dort in der Regel nicht vernehmen. Ich werde es auch nicht in der Geschichte, so sehr mir die Geschichte wichtig ist und so sehr ich dort das Handeln Gottes auch sehe, aber den Willen Gottes werde ich dort nicht für mich im Einzelnen erkennen. Ich werde ihn auch nicht in der Tiefe meines Herzens oder in anderen Religionen oder in Überlieferungen finden. Nein, Gott hat sich klipp und klar festgelegt und heute Mittag werden wir das noch ein bisschen deutlicher aufarbeiten. Es steht geschrieben. Jesus hat sich da immer auf dieses Wort zurückgezogen. Christliches Reden und Glauben ist immer normativ und konstitutiv. Durch die Heilige Schrift uns gegeben. Sie hat eine überragende Autorität und deswegen ist es auch das Wort Gottes. Die moderne Theologie macht daraus etwas anderes. Sie sagt, ich finde dort das Wort Gottes. Nun, dann findet der Herr Bultmann da etwas. Der andere sagt, nee, das ist nicht mein, das ist nicht Gottes Wort. Der Herr Ebeling und Käsemann finden dann dort das Wort Gottes, wo Bultmann dann sagt, nein, das ist es nicht. Also wir merken, wenn ich hier Abstriche mache oder auch sage, nein, im Alten Testament, da ist das Wort Gottes nicht. Nur da, wo es mir vielleicht verstandesmäßig einleuchtet, dann bin ich auf dem Woodway, auf dem sogenannten Holzweg. Dann erkennt der eine das, der andere das, der dritte das und am Ende ist alles gleich und keiner weiß genau, wo es lang geht und man ist wieder nur am Nebel und stochert herum. Dadurch, dass es Wort Gottes ist, hat es auch immer dialogischen Charakter. Das heißt, das Wort Gottes möchte mit uns reden und indem ich das Wort Gottes lese, redet Gott zu mir. Auch wenn es jetzt, nehmen wir mal einfach das Wort Jesaja 43, 1 und 2, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 41, Vers 10 war das. Natürlich spricht jetzt Jesaja im Auftrag Gottes zum Volk Israel. Das ist der Hintergrund. Aber dann bin ich vielleicht in einer Situation, wo ich nicht mehr aus noch ein weiß. Und auf einmal leuchtet dieses Wort als Wort Gottes für mich persönlich in mein Leben hinein und spricht zu mir. Kleines anderes Wort, ich als Predikant habe ich in der Landeskirche in Bremen meine Prüfung gemacht. Als Religionslehrer hat man mir ein bisschen was erlassen, aber die erste Prüfungspredigt, ist nur eine gewesen, hat man mich durchfallen lassen. Ja, es war Epheser 6, auch mit Erziehung und so weiter, und da war ich auch noch, habe ich noch einen Schlenker über die Abtreibung in 3-4 Sätzen gemacht, und das war dann schon mal verwerflich. Und meine Frau und ich, wir haben dann so den Herrn gefragt, Herr, ist jetzt das Stoppschild? Man hat dann gesagt, ja, ich sollte noch ein Jahr anhängen. Ist das das Stoppschild oder, Herr, willst du mich dann durch dieses eine Jahr noch einmal ein wenig in eine Sonderschule hineinnehmen? Haben das einfach so hingestellt und gesagt, Herr, wir wollen einfach, gib uns Antwort. Und dann lasen wir Mannas, Krummachers Manna, Andachtsbuch. Ich schlage an dem Tag auf, das war glaube ich der 3.10. Und dort steht einfach aus dieser Geschichte, wo dieser Mann kommt zu Jesus und sagt, Herr, hilf meinem Glauben. Ja, da steht dann nur dran, das war wie so ein Brennglas vergrößert. Fürchte dich nicht, glaube nur. Eigentlich ist es natürlich in dieser Geschichte eingebettet. Aber in diese Fragestellung, die wir hatten, kam dieses Wort hinein als Wegleitung. Ich sagte, ich las das nur so, wir guckten uns so an, meine Frau, und dann sagte ich, du Renate, das ist die Antwort auf unsere Frage. Fürchte ich nicht, glaube nur, ich muss weitergehen. Und genau das war auch der richtige Weg dann. Ja, wir merken, das Wort Gottes spricht für uns persönlich, es ist aber auch in einem ganz anderen heilsgeschichtlichen Kontext eingebettet. Deswegen ist das Wort nicht nur 2000 Seiten, sondern es ist immer ein Brief auch an mich und an dich. Luther spricht davon, dort ist die lebendige Stimme des Evangeliums zu hören. Und die moderne Theologie geht davon aus, es ist alles mündlich tradiert. Man kann aber auch ganz anders argumentieren. Man hat in Ebla Tontafeln gefunden, 3000 vor Christus, ganze Bibliotheken auf Tontafeln. So die Handgröße, vorne und Rückseite einfach Hieroglyphen eingegraben. Und wenn man jetzt 3000 Ebla, da sind wir bei, kurz nach der Sintflut bei Abraham, warum haben wir 11-mal ein Toledot im 1. Mose? Eine Genealogie, ein Geschlechtsregister. Der zeugte den, starb, nicht, und war so und so alt, zeugte, starb und so weiter. Kann es nicht auch schon gewesen sein? Mose hat die Tafeln bekommen, vorne und rückseitig beschrieben. Dass Abraham, dass Noah vielleicht schon ihre Stammesgeschichte, ihre Geschichte dort in Tontafeln mitgeführt haben. Also ich muss nicht immer dieser Theorie Glauben schenken, dass alles immer nur mündlich und dann ist es eben, hat der das gesagt und jenes und irgendwie weiß man nicht genau, was überhaupt war. Ich denke, dass Mose seine gesamten Informationen, die er nachher in den 5 Büchern Mose zusammengeschrieben hat, alle schon schriftlich auf Tontafeln fixiert vorgefunden hat und stellt einfach das nachher so zusammen. Ich denke, dass es immer schriftlich gewesen war. Und dass jetzt eben das schriftliche und das gepredigte Wort für uns hier wichtig ist. So spricht der Herr, und das macht das Besondere dieses Wortes Gottes aus. Es ist letztendlich Offenbarung. Wir wissen von Gott gar nichts, wenn er sich nicht offenbart hätte. Er greift dort einen Noah heraus aus dem Topf. Er greift einen Henoch. Er greift wieder einen Abraham. Er greift einen Mose, wollt ja gar nichts. Einen Jesaja, einen Jeremia. Er greift und greift und greift die Leute. Und manch einer hat sich ja gewehrt. Jonah sagt, nein. Ihnen, nein, tut mir leid. Wo ist das Schiff nach Tarsus? Da muss sie weg. Und Gott holt ihn, obwohl er gar nicht so richtig auf der Reihe hatte. Gottes Wort ist letztendlich für uns, Luther sagt das, das ist es, was uns unsterblich macht. Denn der, mit dem Gott auf unsterbliche Weise reden will, der ist gewiss unsterblich, und so auch sein Gottes Wort. Wir müssen uns immer, wenn wir das in der Bibel so sehen, wissen, Gottes Wort kommt auch nicht leer zurück. Das ist nicht wie so eine Schreiberzeitungsnotiz, die einfach nächsten Tag veraltet ist, sondern wir haben hier ein Wort, das über die Jahrtausende Bestand hat und deswegen zeitlos ist. Deswegen kann ich auch sagen, wenn ich bei Abraham lese, ja, wie er seinen Sohn geopfert hat, da kann ich ja eigentlich sonst nur irre werden. Muss man sagen, was ist das für ein Gott? Wenn ich dann nicht schon Christus im Alten Testament dort vorgeschattet sehe, der Vater Abraham heißt dann Stopp! Und der Vater im Himmel sagt dann nicht dort am Kreuz, Stopp, es reicht, runter mit dem Kerl. Nein, er zieht dann nicht zurück. Und so sehen wir, wie alles letztendlich auch ineinander geflochten ist. Ich komme nachher noch ein klein wenig auf diese Dinge zu sprechen, wenn wir das Christus im Alten Testament auch hier noch einmal durchnehmen. Ein zweiter Punkt: Jesus Christus ist Grund, Mitte, Maßstab der Heiligen Schrift. In ihm wird die ganze Schrift zusammengefasst. Jesus ist damit die Antwort auf die Frage nach der Einheit und Wahrheit der Schrift, auch in der Vielzahl dieser Bücher, Verfasser und Aussagen. Er hält alles zusammen, und von ihm her ist letztendlich die gesamte Schrift auszulegen. Und das macht den Unterschied eben zur toten theologischen Ausrichtung einer historisch-kritischen Methode. Sie kennen Christus weder im Alten Testament noch im Neuen Testament. Weil man immer denkt, das kann doch nicht sein, weil die Ratio letztendlich die Maßgabe aller Dinge ist. In ihm, in Christus, haben wir letztendlich die Bibel und damit die persönliche Anrede Gottes. In ihm nimmt das Wort Gottes Gestalt und Person, es bekommt ein Gesicht, dieses Wort Gottes. In Christus geschieht auch die Erleuchtung unseres Herzens, dass ich erkenne, das ist ein Wort, wo Gott jetzt mir etwas zuspricht, wo er mit mir persönlich redet. Nicht umsonst haben wir es, Johannes 1, das Logos, der Logos war von Anfang an und ist Mensch geworden. Der Logos, das Wort Gottes, es hat Fleisch angenommen. Und Christus ist eben das lebendige Wort Gottes. Er sagt selber zu den Pharisäern, Johannes 5, ihr sucht in der Schrift, ihr forscht ja in der Schrift und meint, da gibt es das ewige Leben. Habt aber das eigentliche ewige Leben, was jetzt vor euch steht, da hat nicht richtig gesehen. Alle Gottesverheißungen gehen in Christus in Erfüllung. Und wir merken, das gesamte biblische Zeugnis Alten und Neuen Testamentes hat nur ein großes Thema: Jesus Christus. Und er ist letztendlich die endgültige Offenbarung Gottes. Hebräer 1, Gott hat zuletzt geredet durch seinen Sohn. Hat er auf der letzten Rügenfreizeit, die ich da geleitet habe, jemand von den Adventisten. Sie sprach dann immer wieder von einer Prophetin, aber da glaubt sie ja gar nicht dran und so weiter. Dann sagte ich ihnen, nein, das ist Charlatanerie. Gott hat zuletzt geredet durch den Sohn. Da kommt nichts mehr. Wenn Gott durch den Erben geredet hat, dann ist das das letzte Wort. Und nicht noch einer, der meint, ja, Prophetie und so weiter und so weiter. Dann sage ich, dann musst du einfach mal 1. Korinther 13 lesen. Das prophetische Wort wird aufhören. Die Zungenrede wird weggenommen. Das griechische Wort heißt, es wird weggenommen, aktiv weggenommen. Und das prophetische Wort hört auf. Deswegen kann ich jedem nur raten, der meint, da haben wir irgendeinen besonderen Propheten, der kommt dann, ich hatte auch in der letzten Freizeit jemanden, da kam dann der Prophet und so weiter aus der Richtung und da habe ich mir erhofft, dass er mir irgendein Wort Gottes sagt, dann sage ich, du liebe Zeit, was ist denn das? Gott hat uns nach 2000 Seiten gegeben, dass wir da reinschauen. Das ist Charlatanerie, ist das. Und Dämonie, ich sage es so deutlich. Wir haben das Wort Gottes, das wir fleißig lesen und darin forschen. Tag und Nacht. Josua 1, Vers 8. Und das ist das, was wir brauchen. Und dann ist natürlich bei diesen sogenannten Propheten, der Herr sagt, ja, was will ich dagegen sagen? Er kommt mit einer Autorität, wo ich sage, da muss ich doch hinterfragen, ist das wirklich der Herr oder redest du aus deinem eigenen? Die Bibel ist letztendlich, ja, und wenn man es geschichtlich ein bisschen sieht, auch das Neue Testament fällt ja nicht vom Himmel. Das Neue Testament ist eigentlich in Chalcedon letztendlich 450 und vorher schon zusammengestellt. Die Evangelien waren am Rumlaufen und dann kam auf einmal das Thomas-Evangelium, der Barnabas kam noch und Eusebius und überall waren noch ein paar Briefchen unterwegs und so weiter. Und jeder dieser Bischöfe hat auch gedacht, jetzt schreibe ich doch noch mal was. Die Didache, ja, das Abendmahl und, alles Mögliche. Und dann kommt Martion. Mit seinem martionischen Evangelium ist in Rom und ach, alles ganz toll. Und 200.000 Sesterzen hat der dort der Gemeinde geschenkt. War ein reicher Redersohn aus Byzanz. Und dann sagt er, ja, aber ich habe hier mein martionisches Evangelium. Das möchte ich auch noch in die Gemeinde einbringen. Die Urgemeinde, die Bischöfe guckten und schauten sich das an. Ja, was stand da drin? Martion kannte nur eins, die Liebe Gottes. Das finde ich falsch. Aber er hat alles andere weggestrichen, was vom Gericht, vom Zorn, von der Hölle, von der Verdammnis und diese Dinge spricht. Altes Testament raus. Alles, was in den Evangelien, die bisher rumliefen, 4 Stück in der Zahl und die waren nachher auch maßgebend, alles rausgestrichen, fertig, alles weg, weg, weg. Die Urgemeinde schaute und guckte sich das an und sagte, oh, Martion, entweder du widerrufst oder du gehst. Martion wollte nicht widerrufen. Dann sagt sie so, da hat der Maurer es noch gelassen, da darfst du raus. Und vorher nimmst du noch dein Geld mit, das brauchen wir nicht. 200.000 Sesterzen war ein Rittergut. Da hätte man was mit anfangen können. Nein, er war nachher in Byzanz, hat bis 600 die martionische Kirche gehabt und dann ist die auch aufgesaugt. Aber so sehen wir, dass immer wieder diese Verirrungen kommen. Und dann haben sie gesagt, wir müssen anfangen. Was gilt denn jetzt als Wort Gottes? Was ist denn jetzt? Über Entstehungsgeschichte müssten wir ausführlich reden, aber ja, nur so ein bisschen am Rande. Und dann hat die Urgemeinde festgelegt und gesagt, so, sie haben sich getroffen, Chalcedon, und haben festgelegt, so, welche haben jetzt die Autorität? Wo ist Jesus und wo sind die Verbindungen? Ja, dass wir das festlegen für die Gemeinde. Und das ist geschehen und da kommt nichts mehr. Wir brauchen auch nicht von den 7-Tage-Adventisten oder von den Neuapostolen oder sonst irgendwelche Offenbarungen. Das ist alles Teufelswerk, ich sage es mal so deutlich. Da dürfen wir getrost sagen, ein Freund von mir, der sagte auch, ich muss das und das Buch noch lesen. Dann sage ich, ich habe die Bibel noch gar nicht durchgelesen, die wollte ich erst mal lesen. Dann habe ich vielleicht noch Zeit für was anderes. Die Heilige Schrift ist wichtig und unersetzlich als einziges Mittel auf dem Wege zu Christus. Luther sagt, wenn ich Christus außerhalb der Bibel finden will, finde ich den Teufel. Das ist ein hartes Wort, aber da ist was dran. Ich zitiere noch einmal Luther aus der Vorrede zu den Psalmen und Neuen Testament. Darin stimmen alle rechtschaffenen heiligen Bücher überein, dass sie allesamt Christus predigen und treiben. Auch ist das der rechte Prüfstein, alle Bücher zu tadeln, wenn man sieht, ob sie Christum treiben oder nicht. Sintemal alle Schrift Christum treibt, zeiget. Paulus nichts, den Christum wissen will, was Christum nicht lehret, das ist noch nicht apostolisch, wenn es gleich Petrus oder Paulus lehren würde. Wiederum, was Christus prediget, das wäre apostolisch, wenn es gleich Judas, Hannas, Pilatus und Herodes täte. Also ihr seht, für den Luther ist alles völlig klar, alles was von Jesus letztendlich zeugt und spricht, das ist das, was wir brauchen. Und der Hauptinhalt der Heiligen Schrift ist immer Christus allein. Drittens, ich habe jetzt da aus Versehen noch ein Ende zugemacht. Spannungsvolle Einheit von Altem und Neuem Testament. Albrecht Benge unterscheidet in klassischer Kürze dieses so: Das Neue Testament ist im Alten verborgen und das Alte Testament ist im Neuen offenbar aufgedeckt. Ja? Beide Testamente gehören in der Bibel zusammen. Und doch unterscheiden wir beide. Beide sind auf Christus zu beziehen, von Christus her zu lesen und von ihm zu deuten. Das Alte ist die vorbereitende Offenbarung auf Christus hin und das Neue Testament ist das Zeugnis von der endgültigen Offenbarung Gottes in Christus Jesus. Nicht Hebräer 1,1 hatte ich gerade zitiert. Gott hat zuletzt geredet durch den Sohn. Und jetzt lesen wir im Alten Testament dasselbe Buch wie die Juden. Aber wir legen es ganz anders aus. Die Juden warten noch auf ihren Messias. Wir legen die Schrift letztendlich auch das Alte Testament auf Christus hin aus. Und von dort her haben wir in Hegelschem Sinne ein Aufbewahren und Bestätigen. Was mit Christus nicht vereinbar ist, muss daraufhin korrigiert werden. Es ist abgetan und überwunden und das Ganze damit aufgehoben und auch vollendet. Das Alte wird daraufhin geprüft werden. Und wir haben den sogenannten präexistenten Christus. Ja, jetzt was heißt das nochmal auf Norddeutsch, auf Süddeutsch. Der präexistente, der vor seinem Leben hier auf dieser Erde existierende Jesus, das kennt die moderne Theologie nicht. Wo finde ich den? Bei Paulus. In Christus, gleich in seinem Hymnus, Epheser 1. Was sind wir in Christus? Wir sind in Christus auserwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir Kinder Gottes seien. Da ist Christus schon dabei. Paulus spricht im Kolosser 1, Christus ist der Baumeister dieser Welt. Also wir können nicht vorgeburtlich, geschweige denn vorerblich denken. Das geht nicht bei uns. Wir sind rein gequetscht in Raum und Zeit und damit in Endlichkeit und ja, Begrenztheit festgeschrieben. Und deswegen ist es auch so schwierig, wenn Johannes und andere über ewige Dinge reden. Das sprengt unser Denkvermögen, weil wir einfach in diesem raumzeitlichen Gefüge festgeschweißt sind. Und wir können nur ein bisschen erahnen, wenn Gott, es gibt ja manchmal im Alten Testament so ein kleines bisschen Fenster, so wie an der Scheibe, wenn das Vorhang zu ist, und dann macht einer geschwind ein bisschen auf und sagt, oh, die Sonne scheint rein, machen wir wieder zu. Ja, genauso ist bei Jesaja 6. Da schaut Jesaja ganz geschwind in den Thronsaal, wo Jesus sitzt. Und was sieht er dort? Da wird nicht geschunkelt, rumgetanzt oder sonst irgendwas. Da fällt ihm seine Sünde auf die Seele auf einmal. Das ist das. Und er beschreibt mit menschlichen, weltlichen Worten Himmlisches. Und da müssen wir begrenzt und auch ein Stück weit sagen, das können wir eigentlich nicht. Wir können nicht Himmlisches, Göttliches mit menschlichen Worten. Da können wir immer wieder, wie es Johannes in der Offenbarung macht, es sah aus wie, immer wieder kommt dieser Vergleich, wie, dass es uns ein bisschen aufgeschlossen wird. Und mehr, sage ich dann, gibt es dann Fortsetzungen in der Ewigkeit. Da werden wir dann all diese Wies sehen und sagen, Mann, das gibt es ja gar nicht. Im Alten Testament haben wir immer vorlaufende Offenbarungen auf das, was Christus angeht. Ich hatte gerade die Opferung Isaaks genommen. Wenn ich das nicht weiß, dass hier Christus im Alten Testament letztendlich schon da ist und dass der Vater nachher, bezogen auf seinen Sohn, nachher am Kreuz nicht ruft, halt. Wir sehen die Arche Noah. Die Arche ist das Bild der großen Gemeinde, die hindurchgerettet wird letztendlich. Und Christus als derjenige, der uns vor der ewigen Verdammnis durchrettet. Wir sehen es immer weiter auch. Wieso habe ich nur einen kleinen, nur dass uns das so ein bisschen hineingeht. Wieso spricht Jesaja oder die Propheten immer von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? War Josef nicht auch ein Erzvater? Wieso lassen sie den weg? Einfach zu erklären. Abraham, der Vater. Isaak ist der Sohn. Jakob, der Heilige Geist. Da haben wir die Dreieinigkeit schon drin. Und wir merken, es ist immer dieses Abbild dessen, was letztendlich nachher im Neuen Testament und auch dort schon immer wieder Christus. Und die Offenbarung Christus fängt ja schon an, 1. Mose 3, Vers 15. Die Theologen nennen das erste Evangelium. Dort wird einer kommen, der tritt der Schlange auf den Kopf, wird aber in die Ferse gestochen. Das erste Evangelium, Gott macht nach diesem Fauxpas, nach diesem Reinfall in dem Paradies nicht einfach Schluss und sagt, also ich hätte so gemacht, so die Mückchen an der Wand, so zack, und nochmal weg, und ich hätte was Neues gemacht. Und ich sage, nein, also es ist einfach schief gegangen. Nein, Gott macht nichts ohne Sinn und Zweck. Und jetzt fängt er schon an mit der Reparaturanleitung. Meinen Schülern habe ich immer gesagt, ich habe in der Bibel 2000 Seiten Reparaturanleitung. Wie kommt denn der kaputte Mensch wieder mit Gott klar? Das ist es doch, da steht alles drin. Und auch mit Christus. Nachher haben wir immer wieder auch in den großen Propheten und so weiter, nicht bis dahin, Micha 5, der Messias kommt in Bethlehem auf die Welt. Wir lesen Psalm 22, genau das, was Jesus am Kreuz sagt, Psalm 16 und so weiter. Wir haben überall die Bezüge letztendlich auf Christus. Und dann im Neuen Testament ganz aufgedeckt. Viertens, spannungsvolle Einheit von Gesetz und Evangelium. Wir hatten das gestern schon etwas ausgeführt. Ich will deswegen auch hier die Sache etwas abkürzen. Luther entdeckte natürlich überall dieselbe Sprache. Das Gesetz und Evangelium. Zuspruch im Evangelium und Anspruch Gottes im Gesetz. Das Gesetz fordert von der Seite Gottes aus Gerechtigkeit. Du musst das, sonst bist du unten durch. Das Evangelium kommt jetzt und sagt, ich gebe dir diese fremde Gerechtigkeit, weil ich das alles für dich getan habe. Das Gesetz hält dem Sünder den Spiegel vor und sagt, guck mal, so schaust du aus. Und im Evangelium zieht uns Christus an sein Herz heran und sagt, da habe ich alles gemacht. Diese Gerechtigkeit, der Rollentausch 2. Korinther 5, 21, Der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht. Nicht? Also da wird getauscht. Damit wir in ihm was werden? die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also nur durch diesen Rollentausch. Der reich war, ist um unsretwillen arm geworden, damit wir durch seine Armut reich werden. Ha, da kann man doch aufjauchzen. Da kann man doch wirklich sagen, Halleluja. Ja? Das Evangelium tröstet zerschlagene und gedemütigte Herzen. Und dann ist es ja so, David hört ja auch das. Du bist der Mann. Und dann sagt ihm der Nathan, aber deine Sünde ist vergeben. Die Ehebrecherin hört es. Ihr dürft zerschmeißen, wer da ohne Sünde ist. Okay, also. Und der sagt ja dann, du, auch ich verurteile dich nicht, aber sündige hinfort nicht mehr. Es geht immer darum, in den Leitlinien des Wortes Gottes. Der Theologe Tim Ruthven sagt, je mehr ich in das Wort Gottes hineindringe, desto mehr wird das Wort Gottes auch in mich hineindringen. Andreas Brehm, einer der Reformatoren und aus dem Elberfelder Bereich neben Krummacher, sagt einmal, wir haben so viel in der Woche und am Tag mit weltlichen Dingen zu tun. Wir müssen wieder lernen, biblisch denken zu lernen. Weil die weltlichen Dinge uns so gefangen nehmen, ja, ist ja auch nicht falsch. Wir müssen unseren Mann stehen, dort wo wir sind. Aber das zieht uns weg. Und jetzt müssen wir durch das Wort Gottes wieder anfangen, biblisch denken zu lernen. Nicht nur tu das, sondern dass unsere gesamten Gedanken und letztendlich unser Wesen umgeändert wird in dieses neue Bild. Aber das schafft Jesus und das sind nicht wir diejenigen, die sagen können, jetzt machen wir einen Plan, dann sind wir wieder auf der alten Gesetzlichkeit. Ja, sondern indem ich dieses Wort lese, verändert es mich. Es ist wie ein Spiegel, was ich anschaue und nachher wieder reflektiere. Luther unterscheidet Gesetz im qualifizierten Sinne nicht alleine dadurch, dass er sagt, da ist der Wille Gottes, sondern es muss zum geistlichen Gebrauch eingesetzt werden. Sünde muss aufgedeckt werden, denn durch das Gesetz kommt eben auch Erkenntnis der Sünde. Und jetzt sehen wir, dass eben das Evangelium uns das Heils- und Rettungswort, das Gnadenwort zuspricht. Ich sagte es vorhin schon mal, wir finden immer diese beiden Sachen, den Anspruch Gottes und den Zuspruch. Der Anspruch sagt, du, das musst du, kannst es aber nicht. Aber ich gebe dir jetzt das, was du brauchst, dass du dahin durchkommst. Das ist das Wunderbare. Beides muss gesagt werden, Gesetz ohne Evangelium. Evangelium ohne Gesetz ist letztendlich immer der Tod im Topf. Der Ernst und Biss wird letztendlich weggehen, wenn ich das Gesetz weglasse. Und es wird zur läppischen Verharmlosung, wenn ich nur das Evangelium bringe. Andererseits wird es verhärten, wenn ich nur das Gesetz bringe und sage, nein, nein, wir müssen schon Ärmel hochkrempeln und da müssen wir durch. Ja? Und Luther sagt immer, wir sind in einer doppelten Weise jetzt hier unterwegs. Wir sind Sünder, unausweichlich eigentlich im Gericht Gottes. Das Gesetz klagt an. Aber wir sind Gerechtfertigte durch Christus. Das ist diese doppelte Gestalt, in der wir leben. Wir sind Gerechte und Sünder zugleich. Kann keiner sagen, dass er seinen alten Adam nicht heute Morgen schon wieder gesehen hat. Und in der Pfingstbewegung, der Jonathan Paul sagte mal in einer Versammlung dann, ja, ich habe meinen alten Adam schon 14 Tage nicht gesehen. Dann kam da hinten eine Stimme und sagte, aber ich habe ihn gesehen. Ja, also da müssen wir aufpassen. Fünftens, spannungsvolle Einheit zwischen Gottes Wort und Menschenwort. Ich möchte vielleicht dann da auch schließen und den letzten Teil ganz weglassen, weil wir sonst zeitlich gar nicht richtig rumkommen. Wir haben hier eine göttliche und eine menschliche Gestalt in diesem Gotteswort. Und man hat gerade eben auch Konzil von Chalcedon 451 darum gerungen, ist Christus jetzt Wie viel göttliche Natur, wie viel menschliche Natur hat er denn? 50% Mensch, 50% Gott, 75%, 25%, oder wie ist denn das jetzt zu sehen? Oh, man hat kräftig gewirbelt. Wie ist denn das, kann man das unterscheiden? Wird das alles miteinander vermengt? Das sind ja wichtige Fragen. Die hat heute kein Mensch mehr. Ist aber damals schon 450 beantwortet worden. Ja? Und wir haben ja auch im Nizänum, ja, er ist Gott und Mensch zugleich. Wir sind nur Mensch zugleich. Ich bin zwar Vater und Mensch zugleich, aber es ist auf einer Ebene. Und hier haben wir beide Säulen, das Göttliche und das Menschliche, ineinander, in einem und trotzdem unterschiedlich. Und wir merken es genauso wie mit dem Gesetz und Evangelium. Wenn ich da eine Seite überbetone und weglasse oder dies oder jenes, das wird schräg. Und wenn ich bei Jesus auch die göttliche und die menschliche Seite irgendwo rumkippt, ja, dem einen gebe ich mehr Gewicht wie dem anderen, dann wird das ganze Haus schief. Also so sehen wir auch hier in der Bibel schon diese beiden Naturen ein Stück weit abgebildet. Trotzdem, obwohl die Bibel ja von vielen geschrieben wurde, nicht 40 verschiedene Verfasser, da war der Schafhirte dabei, der Amos, dann war der hochdotierte Politiker, der Daniel mit dabei, dann war der Staatsmann, der Mose dabei, dann haben wir einen Abraham, einen Fürsten, einen Josef, der ein ganzes Ägyptenland regiert hat als zweiter Mann. Dann haben wir den Petrus, wo man denkt, naja, was will der Fischer schon? Ja, also jede Couleur ist dort vertreten. Und trotzdem gibt es diese wunderbare Einheit. Ja? Und wir haben viele verschiedene Gattungen. Da haben wir die Psalmen, dann haben wir im Neuen Testament auch Paulus, der mal so einen Christushymnus aufgesetzt hat, auch poetisch. Dann haben wir Lamech ganz am Anfang auch schon die erste Poesie, ja, mit dem, wer mich also antastet, den werde ich 7-mal so und so viel rächen und so weiter. Das ist poetisch schon alles angelegt. Und alles ist letztendlich in diesem Wort Gottes trotzdem zu dieser Einheit zusammengefügt worden. Und Gott bedient sich. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt lauter solche Hampelmänner wären. Oder Gott da der Hampelmänner hätte. Ja, und dann sieht er am Schnürchen, geht der Arm hoch. Nicht? Und dann das Bein, irgendwie wird es von oben gesteuert. Nein, Gott nimmt sich diese, ja, wie soll man sagen, wir hatten das jetzt gerade im Petrusbrief gelesen. Ja, wenn wir da nochmal schnell nehmen, das Wort. Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das heißt, wenn man es vielleicht auf unsere Ebene heruntertransformiert, Gott schafft über diese lange Zeit, mit der er mit diesen Einzelnen unterwegs ist, er formt sie so um, dass sie fähig sind, sein Wort zu sagen. Das ist etwas Geniales. Er geht da nicht mit der Brechstange ran. Er formt sich einen Mose, Staatsmann, 40 Jahre, der hat die Professurentitel ja alle rauf und runter buchstabieren können. Der hat ja die Hochschulen in Ägypten alle rauf und runter hat er studiert gehabt. Und dann kann es sich Gott leisten, diesen Mann 40 Jahre einfach zur Seite zu schieben. Dort kannst du Grashelmchen sehen in der Wüste. Und dann greift er sich diesen Mose heraus und sagt, du, jetzt bist du so weit, dass ich mein Wort in deinen Mund legen kann. Ein Jeremia sagt, ah, nee, ich bin zu jung. Und Gott sagt ihm, ja du, aber ich möchte dich trotzdem haben. Und das Unfassliche, Jeremia, dir wird keiner glauben. Ich möchte dich aber trotzdem gebrauchen. Oh, da hätte ich gesagt, du liebe Zeit. Will man nicht irgendwo auch mal positive Akzente sehen? Nein, Gott sagt, nein, das wird niemand glauben. Ein Paulus wütet. Und Gott schmeißt ihn einfach vom Pferd runter. Der Mann, der als Professor schon unter Gamaliel gelebt hat und gelehrt und dort gesessen ist und jetzt eine steile Karriere gehabt hätte im Judentum. Gott nimmt diesen Mann, schmeißt ihn runter. Und indem er runterfällt, sagt dieser Paulus nur noch zwei Sätze, zwei Fragen. Herr,
wer bist du? Herr, was soll ich tun? Das wird dann deutlich. Die Martha, ja, oder Maria, müssen wir mal nachschauen, nicht, sieht den Gärtner da und sagt, Mensch, du, wenn sie den unseren Herrn hingelegt und oh, alles, sie bricht ja weg. Und dann erkennt sie Jesus und was sie liegt nur noch auf den Knien und erkennt, das ist der Meister. Herr, was ist jetzt geboten? So nimmt Gott diese Leute, seine Leute, und formt sie in ihren Bezügen des Alltags, in denen er sie hineinnimmt. Da ist dann ein Betrüger, ein Jakob, der am Jabbok zerschlagen wird. Und durch das Zerschlagen heißt es dann, er hat mit Gott und Menschen gerungen. Und was steht dann noch da? Er hat gesiegt. Gott lässt sich von seinen Leuten besiegen, aber er tut sie erst einmal so zerschlagen, dass nur eines noch wichtig ist. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Merkt ihr das? Und da hätte ja Jesus, ist ja auch Christus im Alten Testament, den wie so ein lästige Fliege, Motte, was weiß ich, was ihm da so an den Fingern klebt, abschütteln können. Lass mich gehen! Nein, ich lasse dich nicht. Und so formt Gott seine Leute, dass er sie nachher nehmen kann, um das zu sagen, was nötig ist. Und so sehen wir die menschliche Seite der Schrift und die göttliche, das ist auch wieder so ineinander verwoben. Wie bei Christus letztendlich. Man hat ihn einen Weinsäufer genannt, einen Fresser, einen Freund der Hurer. Und jeder, der schon mal im theologischen Bereich unterwegs war, sagt, naja, diese 2000 Seiten, ja, das ist eigentlich kein da irgendwo in die Tonne, ja, es ist nichts wert. Altes Testament, Geschichtchen, Mythen, kann man auch Grimms Märchen lesen. Und trotzdem ist es Gottes Wort, auch wenn manches uns einfach so ist, dass wir sagen, ich komme da nicht mit. Aber lass es doch einfach. Diese Dinge, die wir nicht verstehen, nicht kritisch kritteln und sagen, boah, stimmt nicht, sondern dass wir es einfach uns sagen, Herr, ich lege das zurück. Irgendwann wirst du Licht geben über diesem Wort, wo ich jetzt überhaupt gar nicht richtig so verstehe und durchblicke. Vielleicht noch ganz kurz zwei. Und zwar, es gibt, wie können wir die Bibel richtig lesen? Natürlich der Heilige Geist, das habe ich, jetzt muss ich einfach etwas schneller machen. Ja, der Geist des Vertrauens und der Liebe Christi schreibt, hat das geschrieben, also wird auch nur der Geist Gottes uns letztendlich dieses Wort, dieses Köstliche aufschließen können. Es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwelche Zettel von oben runterfallen. Und da steht dann drauf, das musst du tun und dich jenes lassen. Ja. Sondern im Lesen wird uns das wie ein Lichtstrahl von oben ins Herz hineinfallen, dass wir dann sehen, jetzt das ist für dich dran. Da hast du Schuld aufzuräumen. Da hast du dies oder jenes einfach zu tun oder zu lassen. Dann werden wir auch die Zusammenhänge, die großen Zusammenhänge erkennen. Ja. Und es ist ja so, wenn jemand zum Glauben kommt, und es ist wie so ein kleines Baby, nicht? Die ist ja so als kleine Engelchen, sieht man ja nicht. Und wenn der keine Milch kriegt, dann wird man ja auch sagen, komm, gib dem erstmal ein Schnitzel. Der Junge muss groß und stark werden. Nein, nein, die Milch, die er da kriegt, ist genau das Richtige. Genau die richtige Zusammensetzung. Und genauso spricht auch hier Petrus davon an einer anderen Stelle, dass wir begierig danach sein sollen, nach der lauteren und unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Und wenn wir diese Milch genossen haben, dann wird irgendwann ein Punkt kommen, wo man vielleicht diese heilsgeschichtlichen Zusammenhänge in ganz anderer Art und Weise noch einmal versteht. Und dann kriegt es da auf einmal, geht einem da ein Kronleuchter auf. Und dann geht einem da ein Kronleuchter auf. Ja? Also da schenkt Gott auf einmal Licht, wo man vorher drüber weggelesen hat. Sagt er da gar nicht mit anfangen. Und so ist das, dass einfach der Geist Jesu uns dann in dieses christliche Wort immer tiefer hineinführt. Spurgeon sagt einmal, er hat 100 Mal die Bibel durchgelesen. Jetzt muss man sich ja ausdenken, der Mann ist Tag und Nacht am Predigen gewesen. Schreibt irrsinnig viele Bücher, einen Psalmkommentar, 5 dicke Bücher. Griechisch, Hebräisch, alles was du willst, hat er dort verarbeitet. Es ist wahnsinnig. Und er liest 100 Mal die Bibel. Ein Georg Müller, Waisenhaus-Rektor in Bristol. 2000 Kinder hat er da. Also es ist nicht so, dass er sagt, oh ja, 2 Kinder, okay. Ich habe da also von Montag bis Mittwoch frei. Ja, dann habe ich genügend Zeit zum Lesen oder so, was anderes zu tun. Nein, der war Tag und Nacht unterwegs. Er hat 200 Mal die Bibel durchgelesen. Die Leute waren aber auch in der Schrift gegründet. Luther sagt, wir sind Bettler und niemand erkühne sich, die Bibel verstehen zu wollen. Das sind Zeugnisse von Leuten, auch Luther. Ja, er selbst sagt, ich müsste noch 100 Jahre haben, um annähernd ein klein wenig die Bibel in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Also wir sehen, was dort an Ungeheurem letztendlich drin sitzt. Und wozu ist die Bibel, dann schließe ich, nützlich? 2. Timotheus 3, Vers 16. Die Schrift ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ja, das sind 4 Punkte, den anderen muss ich nochmal nachschlagen, muss nochmal auswendig lernen. Also, damit der Mensch Gottes vollkommen werde zu jedem guten Werk. Die Bibel möchte uns erziehen. Sie möchte uns überführen von der Schuld, möchte uns aber auch wieder neue Wege leiten, dass wir gottgemäß unser Leben gestalten können. Und die Aufträge, die Jesus den Einzelnen geben möchte, auch ausführen kann. Ja, ich denke, ich mache Schluss. Ich habe nur einiges, aber das ist schon einfach übers Maß. Ich hoffe, dass uns ja, das, was die Bibel angeht, dass ich euch so ein klein wenig es schmackhaft machen konnte, ja, das Wort Gottes als einen Schatz anzusehen, den Gott uns gegeben hat, damit wir auf unserem dunklen Weg ein Licht haben, für die Ewigkeit. Amen.